Herzlich willkommen bei Don't Call Me Mutti. Wir sind Pia und Nathalie. Wir haben 6 Kinder zwischen 2 und 28. Uns trennen 21 Jahre Altersunterschied und deshalb gucken wir auch so ein bisschen unterschiedlich auf die Dinge. Und darum soll es in unserem Podcast gehen. Deshalb heißt er auch Don't Call Me Mutti, weil es nicht nur um Mütterthemen geht.
Es geht mal zuerst heute darum, Pia. Hallo.
Hi.
Ich habe gehört, du bist gestresst. Ich freue mich ja, dass du es überhaupt geschafft hast heute. Erzähl.
Ja, das ist wieder so eine typische Sache gewesen. Erstens dachte ich, ich sei gestresst, weil ich arbeite ja freiberuflich und dann weiß man ungefähr, was ansteht und ich wusste, es wird sich knubbeln. Aber wie es so ist, kam es dann erst anders und dann dachte ich, ich bin gar nicht gestresst und jetzt war ich doch gestresst, weil wieder Dinge passiert sind, die nicht hätten passieren sollen. So ist es. Kennst du das auch?
Pass auf, ich habe dir Nervennahrung dafür mitgebracht.
Oh, warte. Nervennahrung. Also eine Strategie ist Nervennahrung.
Eine Strategie ist Nervennahrung, schau mal.
Aber was haben wir? Au. Oh. Boah, die Nathalie ist die netteste überhaupt. Ich halte die besten Kekse vom Karnevalsumzug in Händen. Wir haben uns nämlich ausgetauscht über den Umzug, über den Zoch, wie man hier sagt. Und dass ich diese Kekse total unterschätzt hatte und nur 2 davon gefangen. Und dann habe ich 1 aufgemacht und es waren die besten Kekse. Die sind nämlich mit Schokolade überzogen. Ich liebe Schokolade. Und die Nathalie hat sich erinnert und hat es mir mitgebracht. Danke.
Wir waren beim Kinderkarnevalsumzug und beim normalen. Ich habe dir ein Bild geschickt von dem, was wir alles gefangen haben, zusammengeschüttet. Mhm. Und in diesem gigantischen Haufen hast du genau diese Kekspackung entdeckt. Habe ich mir gemerkt, den Piraten.
Das ist total nett, danke.
Ich habe geguckt, ob wir noch mehr haben. Wir hatten nur den einen.
Ja, ich weiß, die sind selten.
Oh.
Ja, das ist richtig ein Schatz.
Ah ja, dann.
Danke.
Also bist du jetzt zusammengefasst doch gestresst, weil
ja,
du dachtest,
so
du bist es nicht. Nein, du dachtest, du bist es, dann bist du es nicht und jetzt bist du es wieder.
Genau.
Schön.
Genau, aber ich finde, so funktioniert auch Stress, oder? So, dass man nie weiß, was kommt und dass man sich auch immer so ein bisschen selbst den Stress macht. Das ist so mein Zugang. Meine Kinder lachen mich immer aus, weil ich immer sage so, beeilen wir uns, damit es dann nicht so stressig ist. Also ich verschiebe den Stress eigentlich immer nur nach vorne.
Ironischerweise konnte ich heute richtig lange schlafen. Ich bin ganz entspannt aufgewacht, machte toll, toller Morgen. Und dadurch, dass ich so entspannt war und dachte, ich habe Zeit, alles gut, bin ich doch hier gestresst auch angekommen. Weil ich dann, ja, habe ich es ja wahrscheinlich selber getrödelt. Habe ich so alle so scheu gemacht, so los, anziehen. Und dann war ich jetzt selber auch zu spät.
Ja, Zeitmanagement ist so ein Punkt bei Stress.
Ja, bei Stress und auch generell. Gestern bin ich sehr gestresst wach geworden und war aber auch pünktlich aus dem Haus.
Ja, wenn man mal auf Betriebstemperatur ist, dann geht es auch oft leichter. Das kenne ich auch, dass wenn eigentlich wenig zu tun ist, dann trödelt man mit allem so rum, dass zum Schluss gar nichts passiert und das Wenige, was passieren muss, in großer Eile und Hektik.
Mhm.
Ja, ist so. Aber zuerst wollten wir eigentlich über was kurz, was Schönes reden, was wir beide gesehen und erlebt haben und was wir mochten.
Wir waren beide in der Mama-Ausstellung. Für die, die es nicht kennen, das ist eine Ausstellung hier in Düsseldorf im Kunstpalast. Die geht noch bis, ich glaube, Mitte August. Also ist noch genug Zeit, die auch anzugucken. Ja, und das Thema ist Mama. Ich glaube, der Untertitel ist von Maria bis Merkel, also so eine riesige Zeitspanne. Und das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, muss ich sagen. Das war richtig schön. Ich bin da rausgegangen und dachte, das war jetzt viel zu kurz irgendwie. Das war auch eine gute Mischung aus so mit Medien, also da wurden Filme gezeigt und Bilder natürlich und Skulpturen und so. Und ich war da mit meiner Tochter drin und das war so ein heimeliges Gefühl. Also solltet ihr da auch mal hingehen wollen, kann ich das nur empfehlen, auch mit dem Kind. Das war so als Mama da hinzugehen in diese Mama-Ausstellung und dann ist das Thema und es wird so von allen Seiten beleuchtet und dann guckst du und dann ist da dein Kind, wo du die Mama zu bist und geht da so durch. Das war irgendwie schön, das war richtig schön. Da denke ich immer noch drüber nach und es ist schon ein bisschen her, dass ich da war.
Also wir waren nicht gemeinsam.
Wir waren nicht gemeinsam.
Ich war zuerst mit einer Freundin. Und das fand ich auch lustig. Wir haben uns dann danach drüber ausgetauscht. Und die Freundin und ich haben so rumgeätzt, so, sind ja nur Frauen hier. Und meine Freundin sagte noch, ist ja klar, geht ja auch um Frauen. Wenn die Männer nicht vorkommen, wollen sie auch nicht hingehen. Und das war, glaube ich, im Nachhinein total unfair, weil du warst am Wochenende und hast gesagt, da war das Publikum gemischt.
Ich würde sagen, ja, war so 40-60 Frauen, Männer, würde ich sagen. War schon sehr gemischt.
Ja.
Also es war gut. Kann ich wirklich nur empfehlen. Das war richtig schön.
Ja, und ich war eben einmal mit einer Freundin und weil ich mich da so unterhalten habe mit ihr und irgendwie abgelenkt war, wollte ich danach unbedingt nochmal hin, eigentlich mit dir. Haben wir aber nicht geschafft. Und dann war zufällig meine Tochter in Düsseldorf und ich bin auch mit meiner Tochter nochmal rein. Und das war auch so eine schöne Sache, mit der Tochter in die Mama-Ausstellung zu gehen, kann ich noch sagen.
Ja, irgendwie nochmal anders, ne? Da gibt es ganz am Ende von der Ausstellung so einen Raum, da werden dann Erfahrungsberichte, sind das, glaube ich, die da vorgespielt werden. Kannst du dich halt hinsetzen und zuhören. Und ich weiß jetzt nicht, ob das nur Erfahrungsberichte sind oder ob die auch Fragen beantworten. Auf jeden Fall lag da auch so eine Liste an Fragen, die hast du vielleicht auch gesehen. Und ich saß dann da mit meiner Tochter und war so ganz beseelt und das war so schön. Und wir haben da so ein bisschen zugehört. Sie fand es jetzt natürlich halb so interessant wie ich, diese ganzen Storys. Und dann habe ich mir die Fragen angeguckt und dachte, ach komm, jetzt frage ich auch, Mann, das ist so schön gerade. Und sag, ja, lese das erste vor. Was war denn das Lustigste, was ich jemals gemacht habe? Und die guckt mich an und lacht und ich so, habe ich auch gelacht und dann saßen wir da beide so zusammen. Und dann guckt sie und sagt, als du einmal gepupst hast. Was? Okay, ganze Moment vorbei. Aber es war trotzdem
die innige Übereinstimmung zwischen Mutter und Tochter.
Ich sag, ja, na gut. Okay, wenn das schon das Lustigste ist, dann kann ich es ja noch.
Die Kurve kann auch umgehen, also du kannst sie noch steigern.
Aber es war schön, dann saßen wir dabei, dann haben dann zusammen gelacht und dann war das irgendwie doch ein schöner Moment.
Ja, ich glaube, wir haben da uns schon unterschiedlich gefühlt, weil für mich war es eher so eine Rückschau, was Nostalgisches. Deshalb kann ich mich auch total an dieses eine Bild erinnern von der Paula Moderson-Becker, das ist irgendwie stillende Mutter oder so ähnlich. Und die hat so eine ganz typische Handhaltung, wie sie die Brustwarze zwischen, was ist es, Zeigefinger und Mittelfinger hält. Kannst du dich an das erinnern? Ja. Und es ist genau der, ich finde, das ist so richtig beobachtet. So hält man das, wenn man will, dass das Kind die Brustwarze erwischt. Also ich habe mich da total dann an Stillen erinnert, was eine schöne Sache war.
Mich hat sofort gecatcht, da war ein Bild, da hat eine Frau, ich glaube, gleichzeitig ein Baby gehalten und gekocht. Und hat meine Tochter noch gefragt, so, warum macht ihr das? Ich sage, ja du. Manchmal geht es nicht anders. Habe ich total gefühlt.
Das war das Bild, wo das Baby so von hinten ist und sie schneidet Brot.
Oh, ach so, oder ja, sie schneidet Brot. Das war mir auch egal, was sie macht, weil ich dachte, nur ja, das fühle ich.
Ja.
Also es war echt schön.
Ja, und die zweite Sache, die mich dann in der zweiten Runde erst so abgeholt hat, war ein Puppenhaus. Das hatte ich beim ersten Durchgang überhaupt nicht registriert. Hast du es gesehen?
Mhm.
Und da stand dann bei der Beschreibung, dass das ein totaler Luxusgegenstand war. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wo die hergestellt wurden. Jedenfalls war das sehr, sehr teuer. Und entsprechend wurde das halt in Ehren gehalten. Und halte ich fest, immer nur zur Weihnachtszeit ausgepackt. Und dann durften die Kinder immer nur in der Weihnachtszeit damit spielen.
Puppenhäuser sind wieder im Kommen, ne?
Es war eigentlich eine Puppenküche. Es war eine Puppenküche.
Hattest du eine früher?
Nein.
Ich auch nicht. Also nicht, dass ich mich erinnern kann. Aber ich habe es jetzt öfter mal auf Instagram gesehen. Das war wohl letztes Jahr Weihnachten, glaube ich, ein ganz beliebtes Geschenk. Und der Trend ist dann wohl, dass man das jetzt auch selber gestaltet. Also da gibt es richtig Hacks und mit Tapete. Du guckst. Du verziehst das Gesicht.
Ja,
so mit Tapete und so, oh Gott, selber oh anstreichen und so.
Oh nein, nachdem ich das Kinderzimmer super gestalten soll, muss ich auch noch eine stylische Puppenküche machen. Oh
ja.
Gott, nein.
Als gute Mutter macht man sowas vielleicht. Ja gut, wenn es Spaß macht, ne, wenn es Spaß macht. Aber ich habe das ein paar Mal gesehen und dachte, wow, das ist schon ein Aufwand.
Ja, und das steht dann auch rum. Ich habe die totale Panik vor so Monsterteilen, die rumstehen. Das fand ich auch so lustig. Du hast erzählt, du warst mit deiner Tochter dann in dieser Ausstellung, da gab es so eine Bastelaktion. Und deine Tochter hat ein Wohnzimmer gestaltet aus so einem Pappkarton.
Wir haben ein Wohnzimmer gestaltet.
Sorry. Ihr habt ein Wohnzimmer gestaltet. Und so meine erste Reaktion war, oh Mann, jetzt steht diese Schachtel die nächsten 100 Jahre rum, arme Nathalie. Aber du hast es noch gar nicht so kommentiert. Du fandest es noch gut, war deine erste große Schachtel.
Die steht auch noch rum und das ist dann meistens, dass ich verschiebe die dann immer weiter Richtung Mülleimer.
Okay.
Irgendwann fällt das dann nicht mehr auf.
Gut.
Und dann ist die weg. Also wenn ich merke, da hängt jetzt niemand emotional mit dran. Und
mal schauen, wie weit du damit kommst.
Ich denke so eine Woche und dann ist das auch. Ist okay, ich habe ein Foto gemacht, das lebt dann in meiner Erinnerung weiter.
Ja, da bin ich vielleicht einfach zu wenig konsequent gewesen, weil ich habe echt, als die Kinder dann teilweise schon ausgezogen sind, habe ich diese schrecklichen Schachteln mit Steinen und, oh Gott, also darf gar nicht dran denken, es gruselt mich. Ja, jedenfalls, dieses Puppenhaus, das wurde immer nur diese Küche. Die wurde immer nur zu Weihnachten rausgeholt. Und das fand ich eigentlich einen total coolen Lifehack, dass man Spielzeug auch mal wegpackt, um es dann zu besonderen Gelegenheiten rauszuholen. Und dann ist auch wieder was Besonderes.
Ja, finde ich auch gut. Habe ich auch schon mal von gehört. Und das wollte ich kurz auch bei uns realisieren und habe dann gemerkt, wir haben gar nicht den Platz, um die anderen Spielzeuge zu verstecken.
Oh, Mist.
Ich wusste gar nicht, wo. An sich finde ich es auch gut. Ich habe dann schon mal geguckt, ob ich vielleicht manche Sachen nach oben packe,
ja,
wo die Kinder noch nicht drankommen und dann kann man so ein bisschen rotieren.
Ja.
Aber das ist schon gut, das ist ein guter Hack.
Mhm.
Service-Tipp an dieser Stelle.
Ja, muss ich auch sofort dran denken, weil wie gesagt, dann wird es wieder interessant und man hat es selber auch, man hat es leichter mit dem Aufräumen. Die Kinder haben es leichter, sich zu entscheiden. Also es ist schon ein cooler Tipp.
Gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu unserer Rubrik. Ich habe ein Fundstück mitgebracht.
Bin gespannt.
Dieses Fundstück hat mich gefunden. So führe ich es mal ein, ja. Und zwar als Hintergrundinformation, du weißt es, ihr nicht, ist bei mir jetzt gerade beruflich viel los. Und es ändert sich viel und es ist richtig aufregend. Und das ist auch so ungefähr seit Anfang des Jahres. Und zwar, das als Hintergrund. Ich habe vor, jetzt muss ich kurz überlegen, so 11 Jahren ungefähr, habe ich in einer WG gewohnt. Und meine Mitbewohnerin, liebe Grüße übrigens, die wird sich jetzt fragen, welche von beiden, weil sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern kann. Meine Mitbewohnerin war zu Hause, als die Schornsteinfeger da waren. Und hat dann den Schornsteinfeger nach so einem Figürchen gefragt. Ich weiß gar nicht warum, ich wusste gar nicht, dass die sowas haben. Hat ihn auf jeden Fall danach gefragt, hat auch eins bekommen.
Mhm.
Aber nur eins.
Mhm.
Obwohl wir das
wir waren zu dritt.
Mhm. Und danach das Jahr bin ich dann ausgezogen mit meinem jetzigen Mann dann zusammen. Und seitdem frage ich jedes Jahr, wenn die Schornsteinfeger kommen, ob die ein Figürchen für mich haben. Und es war immer der gleiche. Und da sagte man, nein, das hat der Chef. Und dieses Jahr, Pia, war das ein anderer Schornsteinfeger als sonst. Bisschen älter, wo ich dachte, oh, das könnte der Chef sein. Ich dahin sage, ja, übrigens, damals haben wir so ein Figürchen bekommen. Haben Sie eins? Ich so, was? Ja? Hm, okay. Geht in die Küche, kommt wieder raus. Ich zeig's dir.
Also der Schornsteinfeger geht in die Küche.
Und kommt wieder zurück und guck.
Oh, das ist anders. Ich kenne die schwarz.
Ich kann die gar nicht.
Das ist wie so sogar zum Anhängen.
Das ist wie das so ist ein kleiner, Anhängen. Ja, so ein Anhänger für eine Kette zum Beispiel.
Richtig schön. Also ich kenne die in Plastik und in Schwarz und mehr 3D. Und deins ist richtig hübsch. Das ist Silber und hat oben so einen Ring. Und du kannst es theoretisch um den Hals hängen oder keine Ahnung. Also eigentlich nur um den Hals.
Ich habe damit gar nicht gerechnet, weil ich frage jedes Jahr. Das ist so, manchmal muss ich Leute anrufen und weiß schon, ach, da geht keiner dran. Und auf einmal bringt er mir das. Und ich war so, Pia, ich war so voller Glücks.
Ja.
Gott. Wirklich, ich habe das so richtig so in Ehren gehalten. Und deswegen zu dem Hintergrund, am nächsten Tag hatte ich einen ganz wichtigen Termin für diese beruflichen Veränderungen.
Wie schön.
Und da dachte ich, oh mein Gott, das ist ein Zeichen. Das ist wirklich ein Zeichen. Ich meine das ernst. Glaubst du an sowas?
Also, das ist jetzt...
Muss ich direkt wieder
zurücknehmen. Ich glaube, wenn wir jetzt privat, ohne dass uns wer zuhört, miteinander reden würden, dann würde ich dir tief in die Augen schauen und sagen, Natalie, ja, das ist ein Zeichen, das ist so schön. Weil dann geht es darum, dass ich dir spiegel, ich glaube wirklich daran, dass das Schicksal es gut mit dir meint und ich wünsche dir auch alles Gute. Aber so in dem Kontext hier, wo viele Leute zuhören, denke ich mir, ich glaube, da müssen wir ein bisschen differenzierter dran gehen. Meinst du nicht? Ich will dir das jetzt überhaupt nicht nehmen. Ich finde es wunderschön. Aber diese ganze an Schicksal glauben und Zeichen sehen, ich glaube, das macht unser Kopf, weil er Sicherheit sucht.
Pass auf. Ich habe das ja getestet.
Oh, was ist, inwiefern?
Ich habe diesen Anhänger in die Hand genommen,
ja,
ganz fest gedrückt,
ja,
und dann Lotto gespielt. Ich habe 10 Euro gewonnen. Haben oder nicht haben?
Der absolute Beweis.
Ja. Deswegen, der funktioniert. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich den haben muss. Ich habe ihn gerade bei meinem Schmuck.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich den vielleicht immer an mir tragen muss oder immer nur nehmen muss, wenn ich so eine Portion Glück brauche. Vielleicht lege ich den direkt wieder hin.
Oh, jetzt wird es mir ganz gruselig zumute. Glaubst du jetzt wirklich ernsthaft dran?
Ja, so ein bisschen irgendwie schon. Ich glaube schon an, also jetzt nicht, dass so eine Macht mir irgendwie ein Zeichen schickt, aber dass wenn man irgendwie so ein, also wenn einem was auffällt und man das positiv für sich deuten kann, dann nehme ich mir das schon gerne mit und glaube dann daran, weil dann gibt mir das auch gute Energie. So voll esoterisch gerade bin ich eigentlich nicht.
Und mit esoterisch kann ich ja total gut umgehen. Ich fände es noch logischer, an eine große Macht zu glauben, als an Schornsteinfeger. Und ich glaube, im Grunde, also was ich wirklich glaube, ist, dass wir es nicht wissen können und dass wir es uns aber besser machen, indem wir uns so Krücken bauen, indem wir, keine Ahnung, das machen Menschen ja schon seit immer, dass sie denken, wenn sie, keine Ahnung, Tiere schlachten und verbrennen, passiert was Gutes. Wenn sie Kerzen anzünden in der Kirche, passiert was Gutes. Wenn sie Karma-Punkte sammeln, passiert was Gutes. Ich glaube, das ist einfach total menschlich, sich so eine Versicherung zu holen. Und ich glaube, es funktioniert ja dann auch irgendwie so resonanzmäßig, wenn du dran glaubst, dass der Schornsteinfeger dir Glück bringt und du hast dann so eine positive Haltung dazu, dann wird es auch funktionieren, weil die Kraft ist eigentlich in dir, oder?
Ja, ich glaube zum Beispiel nämlich auch nicht an schlechte Zeichen.
Du glaubst nicht an schlechte Zeichen?
Also das geht ja zu dem, was du sagst.
Ja.
Wenn jetzt, ja, manchmal, wenn dann morgens, wenn mir irgendwie was aus der Hand fällt, dann habe ich schon mal den Moment, wo ich denke, oh na toll, das wird ja ein Scheißtag. Dann verwerfe ich das ganz schnell. Ich glaube an gute Zeichen. Wenn was Gutes ist, dann heißt das auch was.
Ja.
Und dann passiert was Gutes. Mein Schornsteinfeger, Pia.
Ja, du, ich kann jetzt noch die Beichte ablegen, was so mein Wahn ist, was ich echt total bescheuert finde. Ich finde immer, das Universum zwinkert mir freundlich zu, wenn am Computer oder halt in irgendwelchen digitalen Dingen so 12:12, 14:14, dann bin ich immer so zufrieden. Also das ist wirklich oft, ich gehe dann an den Schreibtisch, wackel, wackel mit der Maus und dann kommt 13:13. Ich, ach schön, das ist ja nett. Und da freue ich mich jedes Mal über diese gleichen Zahlen oder was weiß ich, 1, 2, 3, 4, 12:34 Uhr. Finde ich einfach super schön.
Weißt du, was auf Englisch 10 vor 10 ist?
Nein.
Cowboy Time. 10 to 10. 10 to 10 to 10. Nicht?
Ich hab's jetzt akustisch nicht verstanden. Nochmal von vorn.
Das ist ein Witz, den machen wir zu Hause. 10 vor 10.
Ja. 10
to 10. Das ist Cowboy Time. 10 to 10 to 10.
Ah, okay, okay, okay. Ja, sehr nice.
Okay. Okay. Machen wir mal weiter. So viel dazu. Dann wollen wir heute reden, so wie wir eingestiegen sind, über Stress.
Genau, das war so die Idee.
Muss ich weitermachen? Gucken wir uns an in einer Ruhe. Das finde ich schon mal schön bei dem Thema.
Das ist nämlich wirklich auch so eine Erfahrung, dass Stress oft antizipiert wird, dass man sich denkt, oh Gott, das wird stressig, das wird stressig. Und dann ist es eigentlich überhaupt nicht so und ich frage mich immer, ob man diesen ersten, das wird stressig, ob man den Teil weglassen kann oder ob man lernen kann, den wegzulassen oder ob der notwendig ist, damit es dann nicht stressig ist, weil man durch den Stress davor ja die notwendigen Vorbereitungen trifft. Das ist auch so eine Frage, die ich ans Universum und an dich habe.
Würdest du sagen, du bist anfällig für Stress? Also schätze ich dich gar nicht ein.
Das ist so lustig, das sagen immer alle Leute. Und ich glaube, der Einzige, der das weiß, was ich für ein Huhn bin und wie stressgebeutelt, ist mein Mann. Weil der sieht mich vorher so backstage. Weil wirklich davor renne ich rum und mache und tue. Und wenn ich dann in der Situation bin, bin ich auch da.
Ich nehme mir das ja auch alles immer mit, was du so sagst. Ne? Dann nehme ich mir das so mit nach Hause und denke dann zu Hause. Ja, so mache ich das. Und denk dann auch zu Hause nochmal drüber nach und auch, ne, das, also mit der Schule, das hat mich auch so nachhaltig beschäftigt, weil ich dachte, ja, mach dir keinen Stress. Und deswegen würde ich eher sagen, dass du so eine Ruhe hast. Du hast auch schon mal gesagt, dir ist, wie hattest du das gesagt, dass du erstmal nächste Woche guckst, was nächste Woche ist und dich dann damit befasst.
Ja.
Sowas würde mich ultra stressen.
Ja, ich glaube, das ist eher Typsache. Weil mich stresst es eben zu wissen, okay, heute ist Montag und am Dienstag ist das, am Mittwoch ist das. Und wenn ich so weiß, was sich da alles anstapelt, das würde mich dann stressen. Ich glaube, das ist einfach ein unterschiedlicher Zugang zu den Dingen.
Also weil ich muss das im Vorfeld wissen. Und dann kann ich mir da alles schön meine Stapel so setzen. So muss ich das jetzt auch gerade machen. Ich habe so ganz viele Stapel. Aber ich muss wissen, wie viele Stapel ich habe, weil sonst würde mich das wahnsinnig machen.
Mhm.
Kann ich gar nicht.
Ich glaube, das kam unter anderem aus der Zeit, wo wirklich viel los war, wenn du drei Kinder hast, die nur, ja, die alle zwei Jahre geboren sind, hast du einen unglaublichen Haufen an Elternabenden und Kindergeburtstagen und Sachen, die du mitbringen musst. Und dann habe ich einfach schlechte Laune gehabt, wenn ich weiß, am Samstag ist Klassenfest und am Freitag muss ich Kuchen backen für das und das. Und darüber wollte ich mir im Vorfeld keine Gedanken machen, weil ich weiß ja, ich kriege den Kuchen gebacken, das muss ich nicht am Montag mich schon ärgern, dass ich am Freitag und am Samstag was habe, wo ich nicht so richtig Lust drauf habe.
Mhm. Ärgern dich solche Sachen? Also es stresst dich oder ärgert es dich? Oder stresst es dich oder ärgert es dich, dass es dich stresst?
Also Kuchen backen mache ich nicht so richtig Lust drauf. Das nervt mich ein bisschen, dass ich das machen muss. Deswegen möchte ich da nicht ewig vorher dran denken. Und ich muss gestehen, da hat sich meine Haltung dazu aber auch geändert im Laufe der Jahre, dass ich gerade am Anfang, als die Kinder alle klein waren und viele auf einmal, dass ich diese ganzen Sachen nicht so genießen konnte. Das habe ich aber mit der Zeit gelernt. Und zwar durch eine andere Mutter, die hatte dann auch, wie ich später, einen Nachzügler und war immer so die Ruhe selbst und hat immer gemeint, ach, ist es nicht schön, wir sind ja alle zusammen, schau. Und dann habe ich gedacht, ja stimmt, so kann man es auch sehen. Ich brauche jetzt nicht dran denken, was ich zu Hause alles machen müsste oder könnte, sondern bleib jetzt einfach mal in der Situation und genieß das, was gerade ist. Also das ist bei mir aber auch ein Lernprozess gewesen.
Genusskind war das ja, ne? Hast du es ja
genau, das vierte, das Genusskind.
Da habe ich übrigens auch das Feedback bekommen, dass viele das ziemlich lustig fanden und dachten, oh Gott, wie fühlen sich denn eigentlich die anderen Kinder, wenn du das Kind als das Genusskind bezeichnest?
Ach, hoffentlich hören meine anderen Kinder, hören meine Kinder überhaupt nicht zu. Die wissen das einzuordnen.
Liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße, liebe Kinder. Ich habe euch alle lieb, das wisst ihr. Ehrlich. So, jetzt sind wir aber abgekommen. Ja, aber genau, was stresst dich denn so?
Ironischerweise stresst mich, das ist das Erste, was mir eingefallen ist, manchmal abends das ins Bett bringen. Also ironisch, weil das ja eigentlich ein Moment der Ruhe sein soll und runterkommen. Aber wenn das manchmal so lange dauert, macht mich das wahnsinnig. Stresst mich ungemein, was komplett kontraproduktiv ist dazu, dass ich ja die Ruhe in Person sein sollte in diesem Moment. Aber der Gedanke, dass ich jetzt dann ungefähr nur noch eine halbe Stunde habe zwischen das letzte Kind ins Bett bringen und mich selber ins Bett bringen, macht mich wahnsinnig.
Also praktisch so, dich stresst der Gedanke, dass es zu lange dauert.
Mich stresst der Gedanke, zu wenig Zeit für irgendwas zu haben.
Ach, da kann ich aber total relate. Das ist bei mir auch so.
Und das ärgert mich aber. Und dann ärgert mich das so, dass mich das stresst, weil ich denke, es ist jetzt nun mal so. Ich kann das auch nicht ändern. Es bringt jetzt auch nichts. Mhm. Und ich weiß gar nicht, hattest du das, entweder haben wir da so drüber gesprochen oder das hatten wir letztes Mal schon gesagt, radikale Akzeptanz ist ja auch dein Motto, ne?
Ja.
Siehst du, in solchen Momenten, da denke ich dann an dich, Pia.
Nee, wirklich. Wie schön.
Wirklich. Und versuche das dann so anzunehmen auch, aber es macht mich gleichzeitig wahnsinnig. Und dann stresst mich das, weil ich denke, ich könnte jetzt auch in der gleichen Zeit. Also ich bringe meine Kinder gerne ins Bett, so ist das nicht, das muss ich ja nie mehr
erklären. Bringst immer du die ins Bett?
Ja, häufig.
Aber die haben ja 4 Jahre Altersunterschied, wie machst du denn das? Ich kann's
die
ja
gehen
nicht
beide gleichzeitig ins Bett.
Okay.
Das haben wir auch eigentlich fast immer so gemacht. Das passt auch.
Das geht, okay.
Daran soll es gar nicht liegen.
Ja.
Aber bei uns ist generell viel auf mich gepolt.
Okay.
Ich weiß nicht, wieso. Das ist irgendwie, ich glaube auch bei vielen, das ewige Thema.
Ja.
Also wie oft ich auch aus einem anderen Zimmer rufe, Papa ist genau neben dir, brauchst du wirklich mich?
Ja, und dann?
Und dann ist Stille und dann höre ich, dass er das dann halt irgendwie, weißt du, aber, oder manchmal auch, dann komme ich ins Zimmer rein und er sitzt dann nur so, hallo, ich bin hier, ich bin genau hier, ich kann es genauso gut. Ja, also es sind so, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber das sind so ein paar Dinge, das stresst mich dann. Weil ich denke, ich könnte auch ganz viel anderes machen und ich muss das jetzt auch nicht selber machen. Weißt du, jetzt rede ich mich so ein bisschen an Rage, kann ich mir nicht.
Nee, ich überlege nur, ob es dir helfen wird, wenn man das ein bisschen abwechselt.
Das ist einfach von den Arbeitszeiten, geht das häufig nicht.
Okay.
Also das hat sich auch schon so ergeben, einfach so, wie es bei uns läuft. Das ist auch alles okay. Es ist ja alles okay. Ich will ja jetzt auch gar nicht irgendwie mich auskotzen oder so. Ich brauche auch keine Lösung. Ja. Eigentlich brauche ich nur so ein bisschen einen lieben Blick von dir, dass du dann sagst, ja,
ich
das ist wirklich stressig.
Ja, das ist auch ein guter Einwurf, wenn du sagst, ich brauche keine Lösung von dir. Das ist ja oft so, man tauscht sich aus.
Ja.
Und dann möchte der andere sofort das reparieren und irgendwie helfen. Und oft braucht man wirklich nur, dass man gehört und gesehen wird.
Ja, genau. Und jetzt sind wir gerade in so einem Gespräch und ich muss aufpassen, weil ich denke, das hören ja auch noch andere. Da hören ja auch noch andere Leute zu. Ja, aber es tut auch manchmal gut, ne, das so rauszulassen. Und dann ist auch wieder okay.
Ja.
Und dann lasse ich das raus. Und dann ist auch so, fühlt man sich auch ein bisschen weniger gestresst, weil es so raus ist. Ich sag mal, aus dem Kopf die Gedanken, die kann dann jemand anders für mich sortieren. Und dann nehme ich sie sortiert wieder zurück. Und dann frage ich mich hinterher, War das der Stress wert? Warum eigentlich? Ist auch Quatsch.
Ja.
Ist doch alles gut. Peace und alles. Harmony.
Das war auch so ein Aspekt, den ich mir aufgeschrieben hatte, den ich auch sagen wollte, dass es manchmal hilft, das zu akzeptieren, radikale Akzeptanz und zuzugeben, dass man gestresst ist. Also es ist ja unterschiedlich. Manchmal kann man sich so reinreden in Rage und sagen, ja, und das stresst mich und eigentlich müsste es gar nicht sein. Und manchmal tut es aber gut zu sagen, das ist jetzt wirklich anstrengend. Und es ist klar, dass mich das stresst. Das darf mich auch stressen. Und dann ist auch irgendwann wieder gut. Und das kostet dann, glaube ich, weniger Kraft, als sich so mit aller Gewalt einzureden. Ah, es ist alles schön, ich muss das genießen, ich will eine gute Mama sein, das ist jetzt eine super kuschelige Zeit. Nee, geht dir gerade auf die Nerven, ist stressig, ja. Ist so. Akzeptieren wir jetzt so, wie es ist.
Was mir geholfen hat, so als Aha-Moment, und da bin ich drauf gekommen, weil ich da mit einer Freundin drüber gesprochen hatte, dass so, also ich würde jetzt mal sagen, Stress würde ich jetzt mal einhernehmen, gehen auch so mit der Stimmung. Wenn man schlechter gelaunt ist, ist man auch eher anfällig für Stress. Oder dann stressen dich Dinge.
Ja klar,
mehr,
also wenn
ne?
du müde bist, dann werfen dich Dinge eher aus der Bahn. Oder wenn du genervt oder wie auch immer.
Und die Freundin sagte dann zu mir, dass das bei ihr oder dann generell, das ist auch erwiesen, zyklusabhängig ist.
Ja,
und
absolut.
Ich weiß nicht, warum ich das vorher nicht wusste oder dass mir das nicht so klar war, weil ich finde sozusagen so PMS, das wird irgendwie so ganz schnell irgendwie dahergeworfen und so. Aber was das hormonell auch ausmacht, wie gestresst du bist und wie du dich fühlst und so, das war so ein Aha-Moment, dass ich jetzt dann auch immer schon merke, so ein Moment, ist das gerade wirklich stressig oder sind das die Hormone? Das hilft schon. Ich bin dann immer noch geladen, ne?
Ja.
Oder ich denke immer noch so, schnell, schnell, schnell. Aber das hilft dann irgendwie auch.
Absolut. Ich hatte ja dadurch, dass diese ersten drei Kinder relativ schnell aufeinander kamen, hatte ich ja ganz, jetzt muss ich ins Detail gehen, sorry Leute.
Wirre Hormone.
Bitte?
Wirre Hormone.
Nee, immer die gleichen. Also ich hatte ganz lange nicht meine Tage.
Ach so.
Das, weil du dann lange stillst.
Ja.
Und irgendwann hast du sie wieder, dass du wieder schwanger sein kannst. Aber jedenfalls dauert, vor das jetzt nichts besonders Regelmäßiges. Und ich habe immer wieder mal Tagebuch geschrieben und dann gibt es, das ist der witzigste Eintrag ever, da gibt es einen Eintrag, wo ich mich so auskotze, wie ich alles hasse, wie mir alle auf die Nerven gehen, wie ich das schlechteste Leben ever habe. Ja, okay. Und am Tag drauf habe ich dann das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder meine Tage gekriegt und schreibe extra in dieses Tagebuch, okay, der Eintrag von davor ist ein krasses Zeichen von PMS. Und es stimmt, also dieses, ich nannte immer, das ist dieses Werwolf-Gefühl. So, lasst mich alle in Ruhe, ich hasse alles, ja.
Ich habe irgendwo mal gelesen, aber das konnte, und das habe ich nochmal gegoogelt, weil ich wollte das so als Fakt heute mitbringen. Ich konnte es nicht mehr finden, aber könnt ihr gerne schreiben, wenn ihr es besser wisst, dass hormonell zu einer bestimmten Zeit im Zyklus quasi das Gleiche passiert wie bei einem Entzug.
Okay, das wüsste ich jetzt auch nicht.
Und ich konnte es nicht mehr, ich konnte es nicht mehr, genau das, was ich mal gelesen hatte, ich konnte es nicht mehr finden, aber dass man eben so körperlich die gleichen Symptome erleben kann wie bei einem Entzug, oder mental zumindest, wie bei einem Entzug. Das fand ich interessant und dann, wenn es auch so stimmt, aber dann kann man sich auch einfach so fürs eigene Wissen so, ne, dass man jetzt, also
weil man einordnen
hinterher
kann,
fragt man sich ja auch, nur wie du sagst, du antizipierst, es war stressig, war es dann am Ende gar nicht und dann hinterfragt man sich so selber, wie ist denn hier meine Wahrnehmung, ne, es war doch alles okay, aber wenn man das auch mitnimmt, dann kommt man sich vielleicht gar nicht so verrückt vor, wie man es manchmal denkt.
Ja. Also ich glaube, es ist schon nützlich zu wissen, dass man sich nicht alles glauben soll, was man sich so selber erzählt. Das finde ich immer ganz günstig. Und dass man schon weiß, dass man in verschiedenen Zuständen verschieden reagiert. Aber andererseits kann man das halt auch nicht ändern.
Wie kommst du denn mit Stress klar? Also heute, wie managst du das richtig von der Aufgabe und mental?
Okay, also ich mache es, glaube ich, seit Jahrzehnten immer gleich, dass ich, wenn ich weiß, es wird stressig, dass ich sehr früh anfange, Dinge vorzubereiten. Also ganz entgegen dieser Geschichte, dass ich nicht auf den Kalender gucke. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, ich brauche morgen das und das, dann überlege ich mir schon, habe ich das, ist es gewaschen, ist es, keine Ahnung, brauche ich. Also ich weiß ungefähr, was ich tun muss. Und dann packe ich mir selber immer einen Puffer drauf, weil ich weiß, dass ich immer länger brauche für alles und dann komme ich auch einigermaßen pünktlich. So gehe ich mit konkreten Stresssituationen um.
Also du optimierst dein Zeitmanagement, wenn du weißt, heute wird stressig.
Genau. Aber ich bin super, super schlecht wenn die Zeitdecke näher kommt, wenn ich weiß, okay, ich muss das jetzt in 10 Minuten abgeben und ich habe aber noch nicht alles richtig durchgescrollt, dann kann es auch sein, dass ich plötzlich falsch speichere oder irgendwelche komischen Dinge mache. Also das weiß ich, dass ich unter richtigem Zeitdruck schlecht funktioniere. Deshalb versuche ich das einfach zu vermeiden.
Das wäre auch eine andere Frage noch von wegen gewesen. Kann Stress auch positiv sein? Weil ich dann auch dachte an Leistung. Weil ich würde sagen, ein bisschen Stress hilft mir schon, um gute Leistung zu erbringen.
Absolut, absolut. Dein Adrenalin ist hoch. Also Stress ist nichts Schlechtes eigentlich.
Mhm.
Das ist schon was, was dich anfeuert und was deine Sinne schärft und was dich effizienter macht. Das ist nichts Böses.
Mhm.
Sehe ich schon so. Und ich glaube, es ist auch deine Haltung zum Stress kann dir auch Steine in den Weg legen oder dich beflügeln. Wenn du jetzt meinst, das muss immer alles in Ruhe und super harmonisch und ganz, ganz Schritt für Schritt sein, das ist einfach keine gute Idee, weil das funktioniert nicht immer. Und wenn du sagst, ja, okay, jetzt habe ich es eilig, jetzt muss ich das und das machen, dann fluppen Dinge ja auch richtig gut teilweise.
Würdest du, wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du stressige Situationen wählen oder das immer meiden? Oder kommt es darauf an, was es ist?
Oh, ich glaube, so aus dem Bauch aus möchte ich keine stressigen Situationen haben eigentlich. Ich komme aber damit klar, wenn sie da sind. Und außerdem lernt man ja. Also wenn man immer stressige Situationen vermeidet, wird man nie lernen, damit klarzukommen.
Ja.
Und wenn du 3-mal die gleiche stressige Situation absolviert hast und dann auch überlegst, was war jetzt gut, was können wir optimieren, dann lernt man es ja auch. Dann ist es dann mit der Zeit irgendwann nicht mehr so stressig.
Mm, ja, finde ich auch. Also weil ich habe dann überlegt, wann war ich das letzte Mal so richtig gestresst und warum? Die Geschichte ist mir eingefallen, danach ist bestimmt noch so eine andere Sachen passiert und ich war wahrscheinlich, im Studium ist irgendwie nochmal so ein konstanter allgemeiner Stress, wenn man dann die Abschlussarbeit oder so schreibt,
ja.
Ne? Also davon jetzt mal abgesehen. Aber mir ist sofort spontan eine Geschichte eingefallen, da war ich mit beiden Kindern nach der Kita, das ist ja auch schon mal, ne?
Ja.
Gewagt. Mhm. Wir brauchten neue Stühle. Brauchten wir die so dringend? Nein. Wollte ich die unbedingt haben?
Ja.
Und dann muss es auch sofort sein. Bin dann zum Laden, nach der Kita, eine Kind gelaufen.
Also Stühle für euch.
Für uns.
Für die Küche oder
ja.
Wie auch immer.
Andere Kind im Kinderwagen, konnte aber schon laufen. Und die hatte ich nämlich schon vorbestellt. Die Alternative wäre gewesen, dass ich glaube, am nächsten Tag wäre ich einfach ganz gemütlich, das war auch mein freier Tag, wäre ich ganz gemütlich mit dem Auto dahin gefahren, um diesen Karton mitzunehmen. Ne? Alleine.
Moment. Du bist aber schon mit dem Auto dorthin gefahren. Du wolltest es nicht, dass deine Kinder die Stühle schleppen, oder?
Nein, ich bin nach der Kita mit dem einen Kind laufend und mit mir den Buggy schiebend zu dem Laden hin gelaufen.
Um 2 Stühle zu kaufen?
Um 4 Stühle.
Hä?
In einem riesigen Karton mitzunehmen. Die hat den dann nach vorne geschoben. Habe ich kurz evaluiert. Will ich die jetzt unbedingt? Oder kann das warten? Ich will die unbedingt. Irgendwie kriege ich das schon hin. Kind aus dem Buggy raus. Stuhl, Karton in den Buggy rein. Kind, was gerne wegrennt, an die Hand. Und dann bin ich da irgendwie, wir haben die Bahn genommen zurück.
Auch das noch?
In Fairness. Findest du es noch schlimmer?
Ich finde es noch schlimmer. In so eine volle Bahn. Ich glaube, ich würde immer gehen.
Ich wollte das jetzt abmildern.
Nee, ich finde es schlimmer. Ich sage ja Typsache.
Ja, und dann letztendlich hatte ich aber die Stühle zu Hause. Und am nächsten Tag, als ich die erst hätte holen können, hatte ich sie schon aufgebaut und habe mich gefreut. Also das war jetzt auch selbst gewählt. Und ich habe auch in dem Moment gedacht so, ey, was tust du dir hier an? Aber ich würde es auch immer wieder machen. Jetzt denke ich, gut, das habe ich geschafft. Das habe ich überlebt, diese ganze Situation. Kein Problem, alles gut.
Sehr
jetzt,
stark. Finde ich echt lustig.
Ein Stresstest.
Oh, ich möchte noch unbedingt mein super Raster. Ich liebe ja irgendwie so Kategorien und Tipps und Tricks und Raster.
Pias Achtsamkeitsecke.
Nein, nicht Pias Achtsamkeitsecke. Pias habe ich mal wo gelesen, fand ich total cool, Ecke.
Okay.
Also. Ich find's gut, wenn man Dinge so ein bisschen für sich klar hat, ist es wichtig oder ist es dringend.
Mhm.
Und man kann alles, was einem so begegnet im Leben, kann es im Prinzip so einteilen. Wichtig, nicht wichtig, dringend, nicht dringend. So, und wenn man das jetzt mal so durchspielt, dann gibt es Dinge, die sind dringend und wichtig.
Mhm.
Also,
fällt mir sofort was ein, ja?
Ja, was zum Beispiel?
Das geht jetzt ein bisschen zu privat, glaube ich. Aber beruflich auf jeden Fall, so Dinge, die ich noch abhaken muss.
Genau, also mir wäre auch privat was eingefallen, was für sich dringend und wichtig ist. Es kocht was am Herd und du siehst gerade dein Kind in die Küche tappern und möchte schauen, was da gekocht wird. Also dann würdest du sofort hinrennen und würdest es klären. Also dringend und wichtig, muss sofort erledigen, hilft nichts. So, dann gibt es dringend und nicht wichtig. Im beruflichen Kontext könnte man sagen, diese Dinge kannst delegieren, weil sie ja nicht unbedingt wichtig sind.
Ja.
Im privaten Kontext als Mutter würde ich sagen, ist ja immer schwierig mit delegieren, oder?
Ja, also schon.
Ja.
Je nachdem, wie man so hat, alles an Hilfe, ne?
Ja.
Wenn jetzt zum Beispiel Großeltern nicht in der Nähe sind, hattest du nicht, habe ich nicht.
Ja.
Also zumindest nicht in nächster Nähe. Ja, fällt delegieren raus.
Genau.
Also ich würde jetzt nicht dazu zählen, dass man irgendwie dem Mann irgendwas delegieren muss. Ne? Also der macht, also
ja, ja.
Das, wir verstehen uns.
Ja, also dringend und wichtig ist jetzt gleiche Situation. Dein Kind kreischt irgendwo rum, weil es irgendwas haben will. Das siehst du jetzt nicht unbedingt ein und es ist ja nicht wirklich wichtig. Aber du willst dich trotzdem drum kümmern, weil du willst jetzt nicht, dass die Situation eskaliert. Also das sind zwei Kategorien, dringend und wichtig. Und dringend und nicht wichtig muss man einfach sich drum kümmern. So, und dann gibt's nicht dringend, nicht wichtig.
Aber trotzdem die Last, die so auf deinen Schultern liegt, das so über dir schwebt, ne?
Ja, aber ich glaube, wenn man klar hat, dass es nicht dringend und nicht wichtig ist, dann kann man das eigentlich rauslassen. Das ist am einfachsten, diese Kategorie ist am einfachsten einfach wegzulassen.
Ich würde sagen, sowas würde ich Haushalt zählen, weil das sagt man ja so, ne? Also die Wäsche kann auch mal liegen bleiben oder das Geschirr kann auch mal irgendwie in der Spüle stehen bleiben.
Mhm.
Aber das, weiß ich nicht, also es ist jetzt an sich keine wichtige Sache, das muss auch nicht dringend sein, aber allein fürs Gefühl, das stresst mich auch, wenn die Wohnung unordentlich ist. Ich habe die Wohnung heute in so einem Chaos verlassen.
Ja.
Das kann ich auch nicht haben, das macht, also das fürs Gefühl. Also ist es jetzt dringend? Nein, es ist auch nicht wichtig. Aber es ist schon auch wichtig für den Kopf.
Ja, dann ist es aber doch wichtig. Also ich finde diese Kategorie nicht dringend und nicht wichtig, das ist, glaube ich, eine Kategorie, in der ich mich wunderbar verfransen kann. Also du musst irgendwas machen und dann schaust irgendwo im Internet irgendwas nach und es ploppt was auf, was denkst, oh, dein dopaminsüchtiges Gehirn möchte dem nachgehen, hier gibt es, keine Ahnung, tolle Schuhe und dann verfranst man sich. Also das ist für mich so ein Zeitfresser, das weiß ich, dass nicht dringend, nicht wichtig, es für mich so eine Falle ist.
Okay.
Ja, und dann gibt's nicht dringend und trotzdem wichtig.
Hast du da ein Beispiel?
Sport, also die ganzen Selfcare-Geschichten.
Oh, ja. Ja, das stimmt.
Und die kann man leicht hint überfallen lassen und das ist aber nicht gut, glaube ich.
Ja.
Das sind so langfristige, was weiß ich, Urlaub planen, Steuererklärung machen. Das musst du machen, das ist schon wichtig. Zum Sport gehen, irgendwen anrufen, den du schon ewig anrufen wolltest. Und weil das aber nicht dringend ist, macht man es dann oft nicht und das kann dann oft dazu führen, dass irgendwie Dinge nicht gut laufen.
Ich glaube, das ist auch, was Frauen also tendenziell vielleicht, ohne jetzt zu verallgemeinern, aber was Frauen so tendenziell, glaube ich, ein bisschen hinten rüberfallen lassen. Ich habe die Tage was gelesen, ich glaube bei Threads oder so, dass jemand gesagt hat, ist es denn legitim, dass auch mal der Partner das, also nicht der Vater, aber der Partner das Kind ins Bett bringt, damit sie abends zum Sport kann. Das wird sie zwar schon gerne machen, aber muss ja auch nicht sein, weil da habe ich schon gedacht, das ist irgendwie, tut mir schon leid. Ja, geh zum Sport, das ist auch wichtig.
Es ist halt nicht dringend, aber es ist absolut wichtig.
Ja. Oder auch, dass man sich mal mit Freunden trifft. Natürlich musst du dich jetzt nicht mit deiner Freundin abends um 7 treffen, wenn das Kind um 5 nach 7 ins Bett geht. Aber ist doch wichtig auch, ne, für den Kopf.
Ja.
Also das vergisst man, glaube ich, manchmal. Und auch das so, zu Gespräche hatte ich auch schon so viele, auch mit Frauen aus allen möglichen Beziehungen oder Beziehungsmodellen und weiß ich nicht, aber das immer wieder dann die in so eine Rechtfertigung verfallen, wenn die dann auch mal was für sich machen oder sich das jetzt so rausnehmen, muss man auch auf sich achten, ne? Um auch das eigene Stresslevel zu senken.
Ja, und das sind eben so langfristige Dinge. Ich glaube, dieses dringend ist so eine Kategorie, da springen wir immer sofort drauf an, muss jetzt sofort passieren. Aber sobald es was ist, was nur wichtig ist, unter Anführungszeichen, dann lässt man es gern mal weg oder möchte sich den Raum nicht nehmen. Und ich glaube, da kann man wirklich nur jeden ermutigen, das zu tun.
Ja, Das finde ich schön. Da werde ich morgen Abend oder heute Abend im Kinderbett wieder drüber nachdenken. Was ist wichtig, was ist dringend. Ja. Ja, schön.
Tja, das waren meine tolle Kategorie-Geschichte. Ja, dann haben wir als Stress, haben wir das Fazit, nachsichtig mit sich sein und auch mal zugeben, dass was stressig ist, sich nicht in so eine Stressschleife reinreden,
ja.
Überlegen, was ist wichtig, was ist dringend.
Und Stress ist auch normal, ne? Ich mag ja nicht, wenn man dann sagt, stress dich doch nicht. Doch, Mann, ich bin gerade gestresst.
Ja.
Aber es geht auch wieder vorbei, ne?
Ja.
Alles gut, es geht ja wieder vorbei. Ja. So, ich würde sagen, wir kommen dann noch zu unserer Frage für eine Freundin. Ich habe eine Frage ausgewählt. Über dieses ähnliche Thema haben wir die Tage schon gesprochen, wir beide. Ich lese einfach mal vor. Ich stand letztens mit einem Vater und dessen Sohn aus unserer Kita in der Schlange. Während wir gewartet haben, meinte der Vater, sein Sohn, in Klammern 4, müsse unbedingt früher eingeschult werden, weil er ja so unfassbar schlau ist. Dann sagt er zu seinem Sohn, er soll mal alle Leute in der Schlange zählen. Wir standen dort zu 5. Also ein 4-jähriges Kind zählt bis 5. Wie reagiere ich elegant, wenn mir dieser Vater mal wieder erzählt, wie hochbegabt sein Kind ist?
Also, an dem leicht giftigen Unterton mit 4-jähriges Kind zählt bis 5 erkenne ich, die ich nicht mehr so ganz im Thema bin. Was können Kinder mit 4 oder 5? Das ist normal, dass man das, das ist jetzt nicht kein wirkliches, untrügliches Zeichen für Hochbegabung.
Was ist schon normal?
Stimmt, stimmt. Da soll man ja auch davon ab. Gut. Ich finde aber, es ist relativ normal, in so einer Situation genervt zu sein. Absolut. Und ich glaube, das ist wieder total typisch. Also nicht, das ist nicht typisch, es ist für jeden unterschiedlich, wie man da reagiert. Wenn man jetzt so ein bisschen auf Krawall gebürstet ist, dann würde man dem das spiegeln wollen und sagen, halt mal die Pferde steh, so toll ist es auch nicht. Aber ich glaube, das macht niemand. Ich würde das nie schaffen.
Also ich finde die Sichtweise ganz schön, was wir eben die Tage besprochen haben. Mhm. Und zwar hatte ich, also muss man jetzt alles mit Humor nehmen, ne?
Mhm.
Ich hatte dir gesagt, weißt du, Pia, ich verstehe das ja, wenn man irgendwie, wenn man jetzt sagen würde, oh, da redet die Person wieder so und so über ihr Kind, klar ist das Tollste, bla bla bla. Ich wiederum habe das Gefühl, ich gebe an, weil mein Kind ist ja wirklich das Tollste und Schlauste.
Mhm.
Und dann hast du gesagt, dass du mit deinem Mann früher auch genau die gleichen Gespräche hattest.
Genau. Und wir hatten das aber so ironisch immer so verdreht und haben gesagt, das ist völlig normal für Eltern, dass sie ihre Kinder für die tollsten und besten halten. Nur bei uns ist es halt anders, weil bei uns ist es wirklich so.
Genau.
So, und dann mussten wir auch immer lachen. Aber ich muss ehrlich gestehen, irgendwie ist es schon das Gefühl, das Eltern haben, oder?
Ja. Ja, ich denke von mir selber, ich gebe einfach nur an. Also ich habe halt die Schlausten, die Tollsten, die Besten, die Schönsten, so zählst du alles von den Fingern ab, ne? Aber ja, man muss dann natürlich auch so ein bisschen noch die Selbstreflexion besitzen, um zu überlegen, vielleicht geht es anderen auch so. Und erstmal vielleicht ein bisschen abstecken auch, ob vielleicht andere Kinder auch so viel schon zählen können. Da weiß ich nicht, ist auf jeden Fall bold move.
Ja.
Dann zu sagen, schau mal, wie schlau. Aber also auch zu sagen, guck mal, wie schlau mein Kind ist. Kind, komm, zeig mal, wie schlau du bist, komm hier. Und dann muss der einfach zeigen, wie schlau der ist.
Ja, das fand ich an der Geschichte eigentlich am traurigsten. Und deshalb ging mein Herz sofort in Richtung dieses Kind. Und ich habe gedacht, eigentlich müsste man dieses Kind stärken.
Ja.
Nach dem Motto, dein Papa hat echt nicht alle Latten am Zaun. Aber, aber so. Und irgendwas Nettes mit dem Kind ins Gespräch kommen, um dem Papa zu zeigen, du, das ist kein Zirkuspferd und sieh das mal als kleine Person nach dem Motto, ah ja, Zahlen finde ich ja cool, hast eigentlich eine Lieblingszahl. So, weißt du, dass man dann wirklich kindgerecht und ein ehrliches, nettes Gespräch mit dem Kind führt. Und wenn das Kind dann sagt, ja, meine Lieblingszahl ist 3 und die schmeckt nach Zitrone und klingt nach Zistur, dann weißt du, dass es wirklich so ein bisschen neurodivergent ist. Und also, dass der Vater vielleicht nicht Unrecht hat mit seiner Einschätzung. Aber weißt du, das finde ich eigentlich das Traurigste, das Kind so als Zirkuspferd vorführen und sagen, zeig mal der Nathalie, wie du schon bis 5 zählen kannst oder wie weit du zählen kannst, ist echt traurig für das Kind.
Ja, also ich verstehe den Drang, weil ich bin auch auf jeden Fall das Nummer 1 Fangirl von meiner Tochter und von meinem Sohn.
Aber du würdest nie sagen,
Jetzt zeig mal. Komm mal ran hier und ja. Dann zeig mal.
Ja,
zeig ich mal der Pia, was ja. Du kannst. Nee, aber du hast ja gesagt, man kann das vielleicht dem Vater ein bisschen spiegeln und das finde ich eigentlich ganz schön, wenn man dann sich vom Vater abwendet und dann, also oder ich meine, wenn der jetzt, wenn du angesprochen bist, ne? Dass man sich dann vom Vater abwendet und mit dem Kind spricht und dann sagt, hey toll, ne, was ist denn deine Lieblingszahl? Und das vielleicht wieder auf so ein kindliches Level hebst, dass hoffentlich dem Vater dann auffällt, oh okay, wir kommen mal alle wieder runter, weil es gibt auch noch andere Kinder und ich muss jetzt mein Kind hier nicht so rausstellen oder vielleicht ist eben zu fragen, was die Lieblingszahl ist, in dem Moment besser, als zu zeigen, wie viele Zahlen es schon kennt.
Ja.
Ich meine, ich würde sagen, generell für die Stimmung in der Kita kann man dann einfach, also ich glaube, meine Strategie wäre zu lächeln und zu sagen, toll.
Ja, genau.
Und wenn man es ein bisschen passiv-aggressiver halten möchte, dann sagt man, ah, toll. Und siehst es in den Augen.
Ja.
Du siehst es gerade in meinen Augen.
Ja.
Hast du einen ultimativen Tipp? Wie würdest du reagieren?
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich so schlagfertig wäre, um zu gucken, wie ich mit dem Kind interagiere, aber ich würde wirklich versuchen, das Kind zu stärken, weil mir kommt das Kind hier fast so instrumentalisiert und eigentlich so zum Opfer gemacht worden. Das Kind tut mir in der Situation richtig leid.
Ja, das stimmt. Ja, nee, dann zieh das zurück, weil ich glaube, wenn man sagt, ach toll, also nicht, dass das Kind dann vielleicht hinterher denkt,
warum ist aber die Frau zu meinem Papa gemeint?
Naja, ich glaube, so diese Nuancen würden die wahrscheinlich
nicht
checken in dem Moment oder in dem Alter. Also kann man vielleicht doch. Dem Kind kann man sagen, toll gemacht.
Ja.
Weil was soll man auch sonst sagen? Du kannst jetzt nicht anfangen, irgendwie zu sagen, hey, ich meine, dein Papa, der will jetzt zwar schon, dass du da irgendwie Leistung bringst, aber das musst du gar nicht. Hauptsache, du bist glücklich.
Genau. Ist auch ein bisschen too much.
Je nachdem, wie lang die Schlange ist. Ne? Wenn man noch ein bisschen länger warten muss, dann hat man vielleicht die Zeit dafür.
Ja, und was man auch sagen muss, es gibt ja dann auch wirklich Kinder, die sind einem unsympathisch.
Ja.
Und dann hat man auch keine Lust, sich mit dem Kind jetzt weiß Gott wie lang zu unterhalten, dann ist so ein harmloses, super, toll.
Also auf jeden Fall schon mal nicht nachfragen, was das Kind dann noch alles kann.
Oh Gott, nein, ne? Das würde man ja nie machen.
Lächeln und sagen, das freut mich.
Ja.
Schön.
Ja. Ach, und dann habe ich natürlich auch Meinungen zu früher einschulen.
Ach so, und nicht vergleichen. Man kann jetzt auch nicht dahin gehen und sagen, du, mein Kind, komm mal her, wie viel kannst du denn eigentlich schon sehen? Kannst du bis 6? Sind sie mal bis 6? Das geht auch nicht.
Das wäre richtig schrecklich.
So für einen selber auch, ne?
Ja.
Ja, ich glaube, wenn man sich einfach denkt, alle finden ihr Kind ist das Allerbeste, dann kann man das vielleicht auch mit Humor nehmen, ne? Dann kann man auch so ein bisschen drüber lachen.
Und ich glaube, in dem Fall ist es ja sogar gut, dass man das Kind, dass man das eigene Kind als das Allerbeste empfindet, weil dann bist nicht in dem Zugzwang, um was zu beweisen, weil du weißt ja sowieso, dass das ohne Konkurrenz ist eigentlich. Und das ist gut so. Und das ist auch der traurige Aspekt an der Geschichte. Warum muss der Vater das so präsentieren? Gibt es da Zweifel?
Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ne? Mhm. Warum muss er das unbedingt zeigen? Hält er sein Kind vielleicht wirklich nicht für das Allerschlauste und Beste, dass er das irgendwie beweisen muss? Er muss ja niemandem was beweisen.
Genau.
Ne? Niemand hat gefragt, wie schlau ist dein Kind?
Ja.
Zeig mal. Das kam ja aus ihm raus. Also da würde ich auch mal, ich würde mir einfach denken, ach guck mal, der Vater, der hat irgendwie... Der hat seine eigenen Sorgen und denkt, er muss jetzt den 5 Leuten hier in der Schlange beweisen, wie schlau sein Kind ist. Der wird sicher irgendwelche Sachen haben, an denen er zu arbeiten hat. Ich lache einfach nur drüber und sage, schön.
Ja, weil es auch so eine traurige Kategorie ist.
Ja.
So zählen und also überhaupt dieses Leistungsprämiendenken ist einfach schade für alle Beteiligten.
Stress im frühen Alter kann er auch, ne? Also wer weiß, wie es dann bei denen zu Hause irgendwie Leistungsdruck dann abläuft. Kann auch schon früher Stress sein. Kann ja auch Stress für das Kind sein, wenn der Vater jetzt sagt, hier komm mal ran und zähl mal.
Mhm.
Vielleicht ist das Kind ein bisschen schüchtern und will gar nicht zählen und traut sich nicht.
Ja.
Oder auch wie unangenehm, wenn er sich verzählt.
Ja, das wäre, glaube ich, meine Angst immer gewesen. Meine Kinder wären echt bockig gewesen und hätten keine Lust gehabt, jetzt vorzuzählen.
Das ist doof.
Ah, schwierig. Ja, und unter Stress kann man, glaube ich, auch nicht so gut lernen. Das ist, glaube ich, auch bewiesen.
Mm.
Unter Druck lernt sie es nicht. Also unter Druck kann man gut funktionieren, aber Lernen passiert in einer schönen Atmosphäre wesentlich besser.
Das ist doch ein schöner Abschluss.
Ja, ich möchte nochmal zurück und so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Nathalie hatte nämlich gerade einen Anruf aus der Kita. dass ihr Kind abgeholt werden muss. So eine richtige Horrorsituation. Das ist auch so, dass sie jetzt schon weiß, dass am nächsten Tag das Kind zu Hause sein wird. Und da wollte ich noch zusätzlich sagen, dass ich auf jeden Fall sagen kann, wenn man dann die Kinder nicht mehr, wenn die nicht mehr klein sind, dann hat man weniger Stress, muss ich so sagen. Ich habe definitiv weniger Stress jetzt. Und das will ich gar nicht werten. Ich will damit nur sagen, dass es völlig okay ist, dass man mit kleinen Kindern, wo immer wieder mal was Unvorhergesehenes passiert, dass man da gestresst ist. Das ist so. Aber es wird besser.
Tja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr auch eine Frage für eine Freundin oder für einen Freund habt oder für eine Mutter, Vater, Tante, Onkel, ich kann jetzt alle aufzählen, dann schreibt uns gerne. Ihr findet unsere Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Folgt uns bei Instagram und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, seid freundlich zu euch.
Don't Call Me Mutti ist eine Produktion der Libelle Verlags GmbH in Zusammenarbeit mit Castcrew Audio- und Podcast-Produktion.